Heute Morgen geht es um das Thema Geduld. Geduld, die für uns alle ziemlich nötig ist. Nicht nach dem Motto, Herr, gib mir Geduld, aber bitte sofort oder vielleicht noch ohne das Bitte, sondern was bedeutet eigentlich dieser Bereich mit der Geduld? Wer in der Adventszeit über Geduld redet, wird vielleicht zuerst an das Warten der Kinder auf die Geschenke erinnert, vielleicht auch auf das Warten an die Feiertage oder darauf, dass die Feiertage irgendwann endlich vorbei sind. Advent, die Erwartung der Ankunft unseres Herrn, hat etwas mit diesem Begriff Geduld zu tun. Denn schließlich wartet die Christenheit fast 2000 Jahre darauf, dass Jesus wiederkommt. Aber wie bei vielen wichtigen biblischen Begriffen haben wir bei dem Begriff Geduld, von dem wir im Neuen Testament lesen, einen etwas anderen Hintergrund in unserer Umgangssprache, wenn wir uns dieses Wort anhören. Bei uns ist Geduld etwas, dass man sich hinsetzt und sitzen bleibt und wartet und wartet und wartet, dass irgendwann einmal irgendetwas passiert. Also Geduld führt bei uns im Normalfall zu einer passiven Haltung. Wir warten ab. Wir warten ab, dass die anderen es irgendwie auf die Reihe kriegen. Im Neuen Testament bedeutet Geduld etwas anderes. Da bedeutet Geduld, dass ich aktiv etwas vorbereite, ohne zu wissen, wann der entsprechende Zeitpunkt kommt. Dazu gleich einiges mehr, aber vorher lese ich uns den Predigttext aus dem Jakobusbrief aus Kapitel 5, die Verse 7 bis 11. Haltet nun also geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Denkt an den Bauern, der darauf wartet, dass auf seinem Land die kostbare Ernte heranreift. Ihretwegen fasst er sich in Geduld, bis der Herbstregen und der Frühjahrsregen auf das Land gefallen sind. Fasst auch ihr euch in Geduld, stärkt eure Herzen im Glauben, denn das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Klagt und jammert nicht übereinander, Geschwister, damit Gott euch nicht verurteilen muss. Denkt daran, der Richter steht schon vor der Tür. Geschwister, wenn es darum geht, im Leiden Geduld zu beweisen, nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild. Schließlich ist es doch so, dass wir die glücklich preisen, die in der Prüfung standhaft geblieben sind. Ihr habt von der Standhaftigkeit Hiobs gehört und wisst, dass der Herr bei ihm alles zu einem guten Ende geführt hat. Denn der Herr ist zutiefst barmherzig und voll Mitgefühl. Soweit dieser Text für den heutigen zweiten Advent. Grundsätzlich geht es um das Thema, der Herr kommt bald wieder. So haben wir die Aussagen von Jesus, so haben wir die Aussagen auch von den anderen im Neuen Testament. Jesus kommt bald oder der Herr ist nahe. Das sind so Begriffe, mit denen wir umgehen und die uns sehr schwer fallen, sie heute überhaupt noch in den Mund zu nehmen. Doch fangen wir vorher mit diesem Begriff Geduld einmal an. Dieses griechische Wort, was da steht, wird manchmal mit Geduld und früher öfters auch mit Langmut übersetzt, wobei die Langmut eigentlich so den Schlüssel darstellt, um zu erkennen, was eben etwas anders ist als bei unserem Bereich mit der Geduld. Und das Ganze ist übersetzt worden ins Griechische von einem hebräischen oder aramäischen Wort, bei dem es um eine Eigenschaft Gottes geht, der seinen berechtigten Zorn wohlgemerkt, so lange zurückhält, damit die Möglichkeit zur Besserung und zur Buße da ist. Das ist der eigentliche Hintergrund von diesem Wort Geduld oder Langmut. Gott hält seinen berechtigten Zorn zurück, damit die Menschen die Möglichkeit zur Umkehr haben. Das ist die Aussage, die dahinter steht. Und im Neuen Testament haben wir sie in vielen Varianten in dieser ähnlichen Form. Zum Beispiel, wenn wir uns die Geschichte ansehen, die Jesus erzählt, wo er das Reich Gottes mit einem König vergleicht, der mit seinem Verwalter abrechnen wollte. Zu ihnen gehörte ein Mann, der ihm einen Millionenbetrag schuldete, aber Er konnte diese Schuld nicht bezahlen. Deshalb wollte der König ihn, seine Frau, seine Kinder, seinen gesamten Besitz verkaufen lassen, um wenigstens einen Teil seines Geldes zu bekommen. Doch der Herr fiel vor dem König nieder und flehte ihn an: Herr, hab noch etwas Geduld. Ich will ja alles bezahlen. Da hatte der König Mitleid, gab ihn frei und erließ ihm die Schulden. Das ist das, was dieser Begriff Geduld an der Stelle bedeuten kann. Aber die Geschichte geht ja weiter. Kaum ist dieser Mann von dem König wieder weg, geht er zu einem seiner Mitarbeiter, der ihm auch ein wenig Geld schuldet, und verlangt von ihm: Bezahle jetzt sofort deine ganzen Schulden. Und auch der fällt genauso wie er selbst kurz vorher vor ihm nieder und bettelt: Lass mir doch noch ein bisschen Geduld. Ich will ja alles irgendwann bezahlen. Aber der Verwalter will nicht warten und lässt ihn ins Gefängnis bringen, bis er alles bezahlt hat. Und daraufhin, als der König das mitbekommt, ist er mit seiner Geduld am Ende. Die Geduld, von der hier die Rede ist, bedeutet, wie schon gesagt, das Zurückhalten von Zorn über ungerechte Schwierigkeiten, weil man weiß, dass Gott uns mehr vergeben hat, als uns ein Mensch antun könnte. Und das jetzt bezogen erst einmal auf diesen Zusammenhang, weil Jesus wiederkommt. Wörtlich steht an der Stelle: Habt Geduld, Brüder oder Geschwister, bis zum Kommen des Herrn. Auch Jakobus ist klar, dass die Wiederkunft Jesu nicht sofort passiert. Obwohl man von Paulus zum Beispiel annimmt, dass er wohl da am Anfang damit gerechnet hat, dass das alles noch zu seinen Lebzeiten war. Bei dem Jünger Johannes, der ja der jüngste von den Jüngern war, man sogar angenommen hat, dass er das in seinen Lebzeiten noch erwarten oder erleben würde, hat sich mittlerweile eine ziemlich lange Zwischenzeit gebildet. Wenn Jesus im Jahr 30 nach Christus gekreuzigt und wurde und auferstanden ist, dann sind das mittlerweile 1985 Jahre. Eine Zeit, die für uns, für unser Denkvermögen, für unsere Vorstellungskraft schon überhaupt keinen Inhalt mehr hat. Es ist eine Zeit, die einfach viel zu lang ist. Unendlich lange. Und es wundert mich nicht, dass Menschen auch heute herkommen und sagen: Gut, die einen sagen, wenn Jesus damals gesagt hat, dass er bald kommt, dass er Herr nahe ist und er bis heute nicht wiedergekommen ist, dann heißt es wohl nichts anderes, als dass das einfach nur so eine Aussage ist, um euch bei der Stange zu halten. So ähnlich wie das ja die Zeugen Jehovas erlebt haben, die, als sie merkten, dass ihre Gruppe immer kleiner wurde, dann dringend ein neues Datum brauchten, wo Jesus wiederkommen würde. Und als es dann an dem Datum nicht passiert ist, dann musste das nächste herbei, und nach dem dritten Mal hat man es dann anders gesagt und hat gesagt: Ja, der Herr ist unsichtbar wiedergekommen und wir kriegen das nur noch nicht so ganz mit. Immer wieder dieser Versuch, die Leute bei der Stange zu halten, das ist mir zu wenig, wenn wir jedes Jahr im Advent deutlich machen: Der Herr ist nahe. Das ist nicht das, was Jesus wollte. Die Leute dann nochmal sich aufraffen zu lassen und nochmal neuen Mut zu fassen, nochmal neue Leistungen zu bringen, darum geht es überhaupt nicht. Sondern wenn der Herr nahe ist, hat das etwas ganz anderes zu bedeuten. Das Beispiel, was Jakobus hier aufführt, von dem Bauern, der wartet bis zum Zeitpunkt der Ernte, macht das ein wenig besser deutlich. Er sagt: Damit es eine gute Ernte gibt, brauchen wir den Spätregen, der ist im Herbst in Israel, und dann den Frühregen im Frühjahr. Zum einen für die Sachen, die lange wachsen müssen, damit sie genug Wasser abbekommen. Und auf der anderen Seite ist es ja so, dass in Palästina auch heute in der Regel zwei Ernten stattfinden im Jahr. Und beide brauchen einmal diesen großen Regen, damit alles entsprechend nass und feucht ist, damit das Grundwasser wieder ansteigt und das Getreide und alles entsprechend wachsen kann. Wir haben uns das mittlerweile geschickt gemacht. Wir warten nicht mehr auf den Regen, denn der kommt nicht immer zu der Zeit, wo wir ihn gerne hätten. Und die Bauern, die große Obstplantagen haben, die haben entsprechende Bewässerungsanlagen. und sorgen dafür, dass es regnet. Und zwar zur richtigen Zeit, wo man das selber für richtig hält. Und ganz ähnlich sind auch wir als Menschen. Wir versuchen, auf das, was wir nicht verstehen, wo wir nicht mit klarkommen, selbst eine Antwort zu finden. Entweder diese Antwort, das Ganze ist noch ganz, ganz lange hin, oder eben, dass man sagt, ja, da muss was ganz anderes mit gemeint sein. Es heißt nicht, dass Jesus wiederkommt, sondern es heißt einfach, dass wir ständig bereit sein sollen, damit Jesus in dieser Zeit, in der wir leben, auch in unserem Leben, entsprechend sichtbar werden kann. Und damit ist die Zeit ganz raus. Ein Bauer weiß, wenn er gesät hat, kommt irgendwann die Zeit der Ernte. Und ohne die Ernte macht die Saat keinen Sinn. Ohne dass Jesus wiederkommt, die Menschheit zu sich holt in sein Reich, macht all das, was bis dahin gelaufen ist, keinen Sinn. Macht es keinen Sinn, dass Jesus gestorben ist, dass er auferstanden ist oder vorher schon, dass er überhaupt als Mensch auf diese Erde gekommen ist. Ohne dieses Ziel der Ewigkeit im Blick zu haben, macht das, was wir hier auf dieser Erde haben, keinen Sinn. Es gehört zusammen. Wir brauchen es. Es bildet eine Einheit. Und wenn diese Zeit länger ist oder wenn diese Zeit kürzer ist, hat es mit dem zu tun, was dieser Begriff Geduld ausdrückt ursprünglich. Gott hält noch seinen Zorn zurück. Noch ist die Chance für die Menschen, sich für ihn zu entscheiden. Und das ist genauso wie jetzt in der Situation, ich benutze zwar langsam nicht mehr gerne diese Beispiele mit den Flüchtlingen, aber es gibt einfach eine ganze Menge Parallelen dazu. Ich kann die Situation mit den Flüchtlingen so sehen, dass ich mich darüber aufrege, was die alles gemacht haben oder nicht gemacht haben, weshalb sie weggelaufen sind von da, wo sie eigentlich hingehören und so weiter und so weiter. Und das macht mich so richtig fertig. Und ich finde das ungerecht, dass es Leute gibt, die annehmen, wie auch immer. Oder aber ich kann es von der ganz anderen Seite sehen und kann sagen, noch ist die Zeit des Zorns Gottes nicht zu Ende. Und wenn es nicht mehr möglich ist, als Missionare in diese Länder zu gehen, um ihnen das Evangelium weiterzusagen, dann muss Gott doch eine neue Chance schaffen, damit die trotzdem das Evangelium hören können. Wenn es nicht mehr in ihren Ländern geht, muss es eben in unserem passieren. Das ist das, wie der Begriff Geduld von der biblischen Seite zu sehen ist. Gott hält seinen Zorn noch zurück und versucht, Wege zu schaffen, um den Menschen doch irgendwo noch eine Chance zu geben, das Evangelium anzunehmen, ihn kennenzulernen. Aber die Sache ist einfach die, Ungeduld macht das Leben schwer. Und Ungeduld ist etwas, was wir sehr gut gelernt haben. Es gibt nicht nur dieses eine Lied, ich will alles und zwar sofort, was irgendwann mal die Gitta Henning, glaube ich, gesungen hat, sondern dieses Lied drückt die Haltung aus unserer Zeit. Es drückt aus, was eigentlich Sache ist. So denken wir. Ich sage jetzt bewusst nicht die anderen. So denken wir. Wir sind es gewohnt, dass wir alles sofort kriegen. Überleg doch mal, wie das früher war mit dem Briefeschreiben. Wenn ich 200 Jahre zurückgehe, dauerte ein Brief durchschnittlich 2 Wochen innerhalb eines Landes. Heute sind 2 Tage mit der Post schon zu lang. Deswegen verschickt man das Ganze per E-Mail, da ist es in der nächsten Sekunde da. Alles sofort. Und dieses Denken prägt sich oder hat sich in unserem ganzen Verhalten, in unserem ganzen Leben eingeprägt. Das ist das, was uns festhält, was uns beschäftigt. Wir wollen alles sofort, weil wir es gelernt haben, wenn wir uns anstrengen, kriegen wir das hin. Und wenn wir es nicht selber hinkriegen, dann spätestens unsere Kinder. Es muss doch so sein, oder? Oder haben wir uns damit vieles kaputt gemacht? Wenn ich dieses Beispiel mit dem Urlaub mal da reinnehme, heute ist Last-Minute-Urlaub möglich bis auf, ich sag mal, 2 Stunden vor Abflug ungefähr. Bis dahin kann ich noch am Flughafen buchen, kriege dann in der Regel sogar den günstigsten Preis. Aber was da fehlt, ist die lange Zeit der Vorfreude. Ich kann es schaffen, mich auf Weihnachten vorzubereiten, indem ich am heiligen Abend irgendwann mittags die Sachen aus dem Keller oder vom Speicher hole. Das ist zwar ein bisschen Hektik, aber möglich ist das. Nur was fehlt, ist die Vorfreude. Und ganz ehrlich, die Plätzchen schmecken vor Weihnachten besser als nach Weihnachten. Ist doch so. Und da merken wir einfach, wie wir unser ganzes Denken, unser ganzes Handeln, all das, was wir so machen, selbst in die Hand genommen haben. Wie wir versucht haben, der Geduld aus dem Weg zu gehen. Aber das Schlimme dabei ist, weil wir ungeduldig geworden sind, weil wir es gelernt haben, ungeduldig zu sein, deswegen haben wir den Mut verloren. Und dazu ruft der Jakobus auf, ihr dürft nicht mutlos werden oder macht eure Herzen stark, wenn es um den Mut geht. Wenn es um die Geduld geht. Macht eure Herzen stark, wenn es um die Geduld geht. Denn Ungeduld macht das Leben schwer. Ob ihr es glaubt oder nicht. Ungeduld schwächt. Menschliche Ungeduld nimmt nach und nach die Kraft zum Aushalten, die Kraft zum Tragen, überhaupt noch etwas zu erreichen. Und wer den Mut verliert, dass Jesus wiederkommt, dass er Gerechtigkeit schafft, der resigniert irgendwann entweder oder aber er wird aggressiv. Und beides schadet sehr. Und deswegen ruft der Jakobus auf, macht eure Herzen stark. Oder so wie Paulus es gesagt hat, lasst Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnen, leben. Oder hat Gott gesandt den Geist seines Sohnes in eure Herzen. Gott hat uns seinen Geist gegeben, damit er uns verändert. In unsere Herzen ist der Heilige Geist als Pfand gegeben, in 2. Korinther 1. Oder die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Und Geduld ist ja ein Teil der Liebe Gottes. Geduld ist ein Teil der Liebe Gottes. Gott hat es uns gegeben. Also ist es wichtig für uns, das auch zu nutzen. Wer ungeduldig ist und aufgibt, der hat letztendlich schon verloren. Und dann passiert das, wie der Jakobus das weiter beschreibt. Macht euch mit eurer Ungeduld nicht das Leben schwer, liebe Brüder, oder wörtlich steht da, seufzt nicht, liebe Brüder, übereinander. Da, wo ich keine Geduld mehr habe, fällt mir das, was der andere nicht richtig macht, besonders auf. Da, wo ich keine Geduld mehr habe, fällt mir das, was der andere falsch macht, besonders auf. Und das ist genau das Problem. Der härteste Brocken eigentlich in diesem ganzen Text. Gerhard Meyer hat in seinem Kommentar dazu Folgendes geschrieben, ich lese das einfach mal vor. Seufzen meint hier das anklagende Stöhnen oder Murren über unerwünschte Verhältnisse. Das ist keine Nebensache, wie viele glauben. Seufzen, innere oder auch äußere Anklage gegen Mitchristen, nimmt uns in Beschlag, verdunkelt Herz und Seele und macht am Ende bitter. Dadurch kommt es zu einer Blockierung des Heiligen Geistes und des Segens. Jakobus geht auch da von der Zukunft aus, damit ihr nicht gerichtet werdet. Wer andere anklagt, wird selbst von Gottes Anklage getroffen. Interessante Aussage von Gerhard Meyer dazu. Bedeutet das jetzt, als Christ muss ich jede Ungerechtigkeit in jeder Form ertragen? Ich darf mich nicht dagegen wenden, erst recht nichts Negatives über andere Menschen denken, geschweige denn sagen, die mir wehtun oder schaden wollen. Ich muss nur geduldig sein, auf die Wiederkunft Jesu warten, er wird es schon richten. Ist das die Alternative? So wurde es oft gelehrt. So wurde es oft gesagt. Ich muss immer schweigen, immer schlucken, immer tragen, damit es entsprechend weitergeht. Die Folgen davon sind, das Unrecht untereinander nimmt immer mehr zu. Und wer so handelt, macht sich irgendwann selbst kaputt. Und was viel schlimmer ist, niemand hat die Chance, sich zu bessern. Also was wäre der richtige Weg? Nicht übereinander klagen und sich nicht über andere beschweren? Wie kann das aussehen? Ich denke, es gibt einen ganz einfachen Weg, wie das möglich ist. nämlich indem ich eben nicht hergehe und mich über jemanden beschwere, sondern mir überlege, wie kann ich dem anderen helfen, da rauszukommen. Dass der immer wieder an den Punkt kommt, dass der mir und bestimmt auch anderen Leuten wehtut. Wie kann ich dem anderen helfen, aus seiner problematischen Situation rauszufinden? Und leider braucht man dabei häufig mehr Geduld, als wir Menschen normalerweise zur Verfügung haben. Aber das ist unsere Aufgabe, einander zu helfen. Nicht zu sagen, was der andere falsch macht, sondern einander zu helfen, gegenseitig im Wachstum, damit wir gemeinsam vor Christus stehen und gemeinsam mit ihm unseren Weg gehen können. Das Leben hier auf dieser Erde hat viele, viele Seiten, die uns dazu verführen und dazu bringen, dass wir alles immer negativer sehen. Ganz klar. Aber der Ausgleich dafür ist nicht gedacht, dass der erst nur bei Gott kommt, sondern es geht darum, dass wir auch heute in der Zeit, in der wir stehen, anpacken, wo wir es können und einander helfen, weiterzukommen. Nicht passiv, aktiv. Denn passiv warten auf Dauer geht nicht. Das ist genauso, als wenn man versuchen würde, einen Luftballon schön groß und prall zu halten, nachdem man ihm aber die Luft entzogen hat. Das geht nicht. Wir brauchen einfach die Füllung dessen, worauf wir warten und warum wir warten und wie wir warten. Wenn etwas gesagt wurde, dann ist es gut genug damit, dann muss ich mich nicht mehr ärgern. Reicht nicht, sondern es geht einfach darum, die erlebte Ungerechtigkeit aufzudecken, deutlich zu machen und zu versuchen, sie zu ändern. Eine bestehende Situation aufzuhören oder nicht damit beginnen, sie zur Gewohnheit werden zu lassen, ist das, was die Form im Griechischen da an der Stelle deutlich macht. Das heißt, es kommt vor, dass wir übereinander seufzen. Und es kommt vor, dass uns irgendwas furchtbar quer geht. Aber es darf nicht vorkommen, dass wir aufhören, das Positive anzugehen. Es darf nicht zum Lebensinhalt oder zur Gewohnheit werden, sondern muss uns dazu bringen, Sachen zu verändern. Das ist das Entscheidende. Und dazu gibt uns Jakobus 3 Bereiche, wo wir Vorbilder haben, wie das mit der Geduld aussieht. Das eine sind die Propheten. Nehmt euch ein Beispiel an den Propheten, die im Auftrag Gottes gesprochen haben. Wie vorbildlich und mit welcher Geduld haben sie alle Leiden ertragen? Am schlimmsten fällt mir da immer der Jeremia ein, der über 40 Jahre gepredigt hat. Und das, obwohl Gott ihm am Anfang schon gesagt hat, die Leute werden nicht auf dich hören. Das fand ich unheimlich ermutigend. Also mit dem wollte ich wirklich überhaupt nicht tauschen. Das, was die anderen angekündigt haben, wenn ich mir den Jesaja angucke, die Wegführung in die babylonische Gefangenschaft und dann wird es 70 Jahre später, werdet ihr wieder zurückkommen, dann wird das Land aufgebaut werden, dann wird der Messias kommen. Da steckt viel, viel mehr Positives auch mit drin. Auch bei dem Jeremia ist manches Positive drin. Aber er wusste, zu Lebzeiten werden sie nicht auf dich hören. Und das war nicht einfach und darunter hat er massiv leiden müssen und hat es trotzdem geschafft, weiterzumachen. Oder das Zweite, als Person, wir haben auch im Bibelkreis drüber geredet und wer die Tageslese gelesen hat, ist in der letzten Zeit auch drauf gestoßen, das ist Hiob. Auch Hiob musste viel Leiden ertragen und das ist nicht von jetzt auf gleich alles gut geworden, sondern es hat lange gedauert, aber dazu geführt, dass Hiob Gott viel besser kennenlernen konnte. Und wir haben solche Verheißungen im Alten und im Neuen Testament und hier wird dem so eine Seligpreisung sogar zugeführt. Da steht im Vers 11, selig sind solche Menschen, die so standhaft waren und Gott treu geblieben sind. Wer das ausgehalten hat, Gott treu geblieben ist, seinen Weg gegangen ist, trotz all dem, was an Unrecht auf uns einströmt und immer wieder das Positive getan hat, das ist jemand, der glücklich zu preisen ist, selig zu preisen ist. Die ganze Menschheit, auch wir, existieren nur, weil Gott so geduldig und langmütig uns gegenüber ist. Die Menschen, die zu Jesus gehören, haben seinen Geist bekommen, damit auch die Wesenseigenschaften Gottes, die Liebe, deren Teil auch Geduld oder Langmut ist. Und die Welt, in der wir leben, ist durch und durch gegen Gott eingestellt. Böse, ungerecht, hinterhältig, falsch. Aber wir stammen alle aus dieser Welt. Und in jedem von uns tragen oder kommen solche Wesenszüge immer wieder mal vor. Und diese Reste dieser Wesenszüge, die da sind, verletzen auch einander. Aber der Heilige Geist bewirkt, wenn wir uns ihm gegenüber öffnen, dass wir diese alten Wesenszüge nach und nach überwinden können. Dass wir mit Geduld und Langmut, mit der Unvollkommenheit unserer Geschwister, wie auch mit der Bosheit anderer Menschen umgehen können. Was zu klären ist, kann geklärt werden, was nicht, muss ertragen werden. Aber bei beidem ist der Heilige Geist die Triebkraft. Die andere ist die Erwartung, dass Jesus bald wiederkommen wird. Dann wird alles Unrecht ein Ende haben. Dann wird es einen gerechten Ausgleich geben. Das ist sicher. Aber er fängt schon heute an. Da, wo wir nicht aufgeben, sondern versuchen, das zu tun, was dran ist. Amen. Lasst uns aufstehen und miteinander beten. Lieber Vater im Himmel, danke dafür, dass du ein Gott bist, dessen Geduld größer ist als unsere. Und du vieles ertragen hast, was wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Und doch passiert es uns, dass wir meinen, die Welt ginge unter, weil wir nicht unser Recht bekommen. Weil uns das, was um uns herum passiert, auch von Menschen, die wir lieb haben, manchmal so wehtut, dass wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, von dir zu lernen, nicht aufzugeben. Immer wieder auf dich zu sehen, immer wieder auch Vergebung in Anspruch zu nehmen und Vergebung weiterzugeben. Aber ich bitte dich auch darum, dass du uns hilfst zu erkennen, wie wir einander weiterhelfen können. Auch das fällt uns nicht leicht. Gib uns die Weisheit, deinen Geist dafür, damit wir nicht nur verstehen, sondern auch richtig reden und handeln. Danke dafür, dass du da bist, dass du mit uns gehst und dass deine Wege gute Wege für uns sind, auch wenn sie uns zwischendurch immer wieder wehtun. Danke dafür, dass du ein guter Gott bist. Amen. Amen.